Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir sprechen hier gleich über das Buch Die Helden von Auschwitz, Leben und Widerstand, der Maler Zimmetbaum. Das ist ein Buch, bei dem ich mich immer wieder gefragt habe, woher hat Maler Zimmetbaum in dieser mörderischen Welt des Konzentrationslagers Auschwitz die Kraft genommen, anderen Menschen beizustehen, zu helfen, sogar Widerstand zu leisten gegen die SS. Und darüber spreche ich gleich mit Barbara Beuys. Sie hat das Buch über Maler Zimmetbaum geschrieben. Wenn Sie etwas lesen möchten über den Mut und den Selbstbehauptungswillen eines Menschen unter extremen Umständen, dann sollten Sie das Buch Die Heldin von Auschwitz, Leben und Widerstand der Maler Zimmetbaum lesen. Maler Zimmetbaum wurde 1944 im Lager Auschwitz-Birkenau ermordet. 79 Jahre nach der Befreiung dieses Konzentrationslagers wird morgen weltweit an die Opfer des Holocaust erinnert. Das Buch über Maler Zimmetbaum hat Barbara Beuys geschrieben und sie ist jetzt in Köln für uns im Studio. Guten Tag, Frau Beuys.
Guten Tag, viele Grüße.
Dass Sie dieses Buch überhaupt geschrieben haben, das hat mit der Corona-Pandemie und deren Begleiterscheinungen zu tun. Erzählen Sie uns bitte davon, was hat Sie da angestoßen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das kann man indirekt sagen, denn ich hatte schon im Kopf, dass mein nächstes Buch nach der Komponistin Emilie Meyer, einer Malerin im 18. Jahrhundert in Berlin, gelten sollte. Das war Frühjahr 2020. Und dann sah ich im Fernsehen die Querdenker-Demos, sah, dass Menschen mit Judensternen herumliefen und behaupteten, sie würden verfolgt wie die Juden im Dritten Reich, weil sie gegen die Corona-Impfung seien. Und da habe ich mir gesagt, ich kann nicht über das 18. Jahrhundert schreiben. Ich muss mein Talent und mein Wissen nutzen, um gegen diese Lügen anzugehen, und zwar mit Fakten. Und da ich etliche Biografien über interessante Frauen geschrieben habe im letzten Jahrzehnt, dachte ich, warum nicht über eine jüdische Frau? Und ich gebe gerne zu, ich habe ins Internet geguckt, bin schnell auf Maler Zimmetbaum gestoßen und ich hatte das Gefühl, es gibt so ein Bauchgefühl, wenn man Autorin ist, das ist es, über die gibt es noch nicht viel und das ist eine Herausforderung, der will ich mich als Autorin stellen.
Es gibt noch nicht viel. Es gibt einige Bücher schon, in denen Maler Zimmetbaum zumindest eine Rolle spielt. Die haben für Sie wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, als Sie sich jetzt mit dem Thema befasst haben.
Natürlich, das gehört immer dazu. Und das Wichtigste ist das allererste von Lorenz Sichelschmidt, der noch die Schwester, die überlebt hat, von Maler Zimmetbaum befragen konnte. Das ist 1995 erschienen. Und er selber hat mir vor Monaten gesagt, natürlich, so viele Jahrzehnte später kann man mit Recht eine neue Biografie schreiben. Es gibt neue Erkenntnisse, nicht zuletzt auch um das Umfeld, nämlich die NS-Geschichte in Deutschland. Da hat es ja erst mit dem 21. Jahrhundert wirklich kritische Forschung gegeben.
Und was ja unbedingt auch dazu beiträgt, also als ich den Titel Ihres Buches gesehen habe, Die Heldin von Auschwitz, dachte ich, da müsste ich diese Heldin ja eigentlich kennen aus der deutschen Erinnerungskultur, was ich aber nicht tue. Und viele andere kennen Maler Zimmetbaum auch nicht. Also umso besser, dass Ihr Buch da ist. Und Sie machen da ein sehr weites Panorama auf in diesem Buch, erzählen zum Beispiel von der langen Geschichte der Juden in Polen, dem Land, in dem Maler Zimmetbaum geboren wurde. Warum haben Sie sich entschieden, so viel Historisches auch zu erzählen und aufzulisten rund um die Biografie von Maler Zimmetbaum?
Ich kann sagen, das ist sozusagen ein Merkmal aller meiner Biografien, denn ich gehe davon aus, dass die Person, ob es Hildegard von Bingen ist oder Maler Zimmetbaum, nicht vom Himmel gefallen ist und auf einer Insel lebt, sondern geprägt ist von der Gesellschaft, in der sie lebt und auch von der Geschichte, in der ihre Vorfahren gelebt haben. Und ich gehe davon aus, dass die allerwenigsten von uns etwas über polnisches Judentum wissen und wenn, sind es Vorurteile. Und ich glaube, das ist für viele neu, wenn ich anhand der Fakten erzählen kann, dass das polnische orthodoxe Judentum ein starker Zweig am internationalen Judentum, das im 18. Jahrhundert eine neue Bewegung hervorgebracht hat, den Chassidismus, dazu aufgefordert hat, die jüdischen Menschen, seid mutig, wagt etwas Neues. Und genau das betrifft auch Maler Zimmetbaum und ihre Familie.
Sie erzählen auch sehr genau und sorgfältig von der Situation der jüdischen Bevölkerung in Belgien und speziell in Antwerpen. Die Familie von Maler Zimmetbaum ist in den 1920er Jahren dorthin gezogen nach Antwerpen. Und dort hat eben Maler Zimmetbaum als Jugendliche, als junge Frau gelebt, bevor sie 1942 verhaftet wurde. Was für ein Leben hat sie dort geführt?
Ich kann eine persönliche Bemerkung machen. Ich kenne Antwerpen seit ungefähr 30 Jahren. Es hat mich sofort fasziniert. Diese weltoffene, auch heute noch lebendige Stadt. Und genau so muss es Maler vorgekommen sein, als sie mit 10 Jahren dort mit ihren Eltern ein neues Leben begonnen hat. Es gab einmal den wirtschaftlichen Aufschwung, aber wer weiß, dass 1930 die 3. Expo-Weltausstellung in Antwerpen stattfand. Und Maler hat das auch erlebt. Mhm. Und dann gibt es dort unendlich viele Kinos, Revuen, 5000 Cafés. Das heißt, es war weltoffen. Und es zeigt sich sofort, und jetzt kommen wir auf die Person von Maler, dass sie bereit ist, sich dieser Weltoffenheit nicht nur zu stellen, sondern die aufzunehmen. Sie hat ja dann ein Modegeschäft gewählt, Haute Couture, wo sie sofort angenommen wurde als Näherin und ist nach der Arbeit, das war in der City von Antwerpen, jeden Abend in die Stadtbibliothek gegangen und hat Bücher über die flandrische Geschichte gelesen. Das heißt, sie wollte sich diese neue Umgebung aneignen und hat sich gleichzeitig zu ihrem Judentum bekannt, indem sie 1932 Mitglied in einer zionistischen Jugendbewegung in Antwerpen wurde.
Im Sommer 1942 wird Maler Zimmetbaum dann verhaftet und einige Zeit später nach Auschwitz deportiert. Und im Konzentrationslager, da wurde sie als sogenannte Läuferin eingesetzt. Was bedeutet das? Was mussten solche Läuferinnen tun?
Es ist wichtig, dass wir unterscheiden, einmal zwischen dem Stammlager, dem allerersten KZ Auschwitz. Das wurde viel zu klein für die Vernichtungsmaschinerie von Nazi-Deutschland. Ich denke, nur von den Nazis zu reden, ist nicht richtig, denn das wurde ja getragen von der deutschen Bevölkerung. Und so hat man 1942 beschlossen, wir brauchen ein neues Lager, 3 Kilometer auswärts, Auschwitz-Birkenau. Mhm. Da gab es ein riesiges Frauenlager. Und das musste verwaltet werden. Die ganzen Frauen mussten in ihren Baracken bleiben, denen mussten Befehle gegeben werden zum Arbeiten und. Und das konnten nicht ein paar SS-Frauen und SS-Männer machen. Und so hat man hier in Auschwitz-Birkenau, wie überall in den KZs, Funktionshäftlinge ausgesucht. Das heißt Häftlinge, von denen man dachte, die sind intelligent genug, uns zu unterstützen. Und die Läuferin Maler, die zugleich dann auch Dolmetscherin wurde, stand jeden Morgen vor der Arbeitsstube, wo die Lagerleitung saß, und dann brüllte irgendjemand, reinkommen. Und dann musste sie oder, wenn die nächste Läuferin dran war, die andere reinkommen. Und dann bekam sie Befehle an Menschen im Lager, zum Beispiel an die Mediziner. Und auf diesen Befehlen stand ganz offen, wann Selektionen, das heißt Tötungen ins Gas, stattfinden sollten in den Krankenrevieren. Und diesen Zettel, auf Deutsch geschrieben natürlich, musste Maler oder andere hinbringen zu diesen Menschen, in vielen Fällen übersetzen. Und das heißt, sie war genauestens über die Mordaktionen im Lager informiert.
Und sie hat ihre Position als Läuferin auch dafür genutzt, anderen Frauen im Lager zu helfen. Sie zitieren da viele Stimmen von Überlebenden, die sich an diese Arbeit von Maler Zimmetbaum erinnern. Die Überlebende Sarah Nomberg-Pschittig sagt zum Beispiel, dabei war sie mutig bis zur Verrücktheit. Es gab keine Aktion, die ihr zu schwierig war. Können Sie uns vielleicht von einem Beispiel erzählen, wie sie anderen Frauen in dem Lager geholfen hat?
Ja, wobei ich vielleicht vorweg noch sagen darf, diese Erinnerung von den wenigen überlebenden Frauen, die aber fast alle Erinnerungen aufgeschrieben haben und die Maler kannten und die Augenzeugen waren, das sind nicht irgendwelche Erfindungen, sondern das ist Realität, was wir dort und was ich in den Erinnerungen gelesen habe. Und sie haben das festgehalten und sie haben einmal die Persönlichkeit von Maler geschildert, die durch das Lager ging, die Lebensmut ausstrahlte, Optimismus. Eine sagt, wir haben uns nicht entmenschlicht, weil Maler uns Mut gab. Und sie muss diese innere Überzeugung auch gehabt haben. Und dann hat sie ganz konkret, zum Beispiel, wenn sie wusste, übermorgen wird im Krankenrevier in der und der Ecke von einem Arzt Selektion stattfinden. Das heißt, 80, manchmal auch 200 Frauen werden ausgesucht und sofort in die Gaskammer gebracht. Und sie kannte durch ihre Gänge, durch das Lager ganz viele Frauen, ist ins Krankenrevier dorthin gegangen, erkannte die Frauen kannten sie, die waren froh. Und dann ist sie an ein Bett getreten und hat zu dieser Frau und vielleicht noch zwei, drei anderen gesagt, hört doch auf, hier rumzuliegen, ihr seid doch arbeitsfähig, geht raus, zurück in eure Baracken. Die waren völlig entsetzt und dachten, was ist denn mit der los? Wir sind doch völlig verzweifelt, wir sind am Ende. Aber die Maler hatte Autorität und dann sind die mühsamst, haben die sich geschleppt und zurück in ihre Baracken gegangen. Und am nächsten Morgen haben sie erfahren, es war Selektion und das fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Maler hat uns das Leben gerettet und das ist ganz schnell, hat sich das herumgesprochen. Und sie war absolut solidarisch mit allen anderen und niemand hat daran gezweifelt, dass Maler alles tat, um Menschenleben zu retten.
Das waren Widerstandsakte und Maler Zimmetbaum hat sich auch dem Widerstand im Lager Auschwitz-Birkenau angeschlossen, Widerstandsaktionen unterstützt. Können Sie uns von so einer Aktion erzählen, zu der sie beigetragen hat?
Dazu kann ich sagen, dass in den bisherigen Büchern das sehr angezweifelt ist, ob sie überhaupt im Widerstand, im Organisierten tätig war. Denn der hat sich im Laufe des Sommers gebildet, einmal im Haupt-KZ Auschwitz. Hauptsächlich waren das dort Männer, aber im Frauenlager hat sich im Sommer 1943 auch Frauenbewegungen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen versuchen, Widerstand zu leisten. Und erst in den letzten Jahren haben sich Aussagen von Frauen gefunden, denen Maler sehr bekannt war. Sie kannten sie sogar sehr persönlich. Und einer Frau hat Maler gesagt, im Oktober wird es einen Aufstand geben, und ihr werdet gefragt sein und ihr müsst da mitmachen. Und sie hat das dieser Frau gesagt, weil sie, wir werden noch darauf kommen, ja im Juni mit ihrem Freund Edward eine Flucht gewagt hat aus dem Lager. Und es gibt andere Stimmen, die gesagt haben, sie hat sich zwar nicht einer festen Gruppe angeschlossen, das hätte sie ja nur gebunden, aber sie hat vermittelt, sie hat Informationen weitergegeben und alle wussten, und das ist das Entscheidende, auf Maler ist Verlass und falls sie gefoltert wird, sie wird niemals irgendeinen Namen preisgeben.
Sie haben das gerade schon angesprochen, was man sich ja kaum vorstellen kann, dass unter diesen mörderischen Bedingungen des Lagerlebens Maler Zimmetbaum dort eine große Liebe gefunden hat, nämlich Edward Galinski. Das war ein junger polnischer Katholik, der in dem Lager war. Und die beiden haben zusammen die Flucht aus dem Konzentrationslager geplant, die ihnen auch zunächst gelungen ist. Nach zwei Wochen wurden sie aber gefasst und in das Lager zurückgebracht. Bei dieser Flucht wollten die beiden aber offensichtlich nicht nur ihr eigenes Leben retten, sondern die Flucht war Teil eines größeren Plans. Was hatten die beiden da vor?
Die beiden hatten vor, und ich kann sagen, der Edward hieß er, Eddie hat sie ihn genannt, der war auch ein Funktionshäftling, er war Handwerker und Handwerker waren unersetzlich. Das heißt, er durfte sich auch überall bewegen. Und so hat er eben Maler getroffen, wohl Ende 43. Und sie haben in ihrer engen Umgebung kein Geheimnis gemacht aus ihrer Liebe. Und dann haben sie beschlossen, wir fliehen. Und Maler hatte vor, und das hat sie ihrer Verwandten Gisa Weißblum, die im Lager war und überlebte, gesagt, ich will mich durchschlagen bis in die Schweiz und dort der Welt sagen, was in Auschwitz passiert. Denn nie wurden so viele Menschen vernichtet wie im Frühjahr und Sommer 1944. Und es war durchaus seriös zu denken, irgendwann ist das jüdische Volk ausgerottet. Der Edward dagegen, der Pole, wusste, im Umfeld des Lagers gibt es Widerstand, polnischen Widerstand und dem werde ich mich anschließen. Und übrigens eine Seite, als das Lager erfahren hat, da sind zwei geflohen, und zwar Maler und der Edward, was natürlich sofort sich rumgesprochen hat. Die Frauen waren begeistert, die Gefangenen, und wussten, die werden jetzt der Welt sagen, was hier los ist.
Die beiden, ich habe schon gesagt, sie wurden wieder gefasst, Maler Zimmetbaum und Edward Galinski, und nach Auschwitz zurückgebracht. Und nach langen Verhören und Misshandlungen wurde Edward Galinski hingerichtet. Auch Maler Zimmetbaum sollte dann hingerichtet werden, aber sie hat selbst aus dieser Hinrichtung einen Akt des Widerstands gemacht. Können Sie uns erzählen bitte, was da geschehen ist?
Die Lagerleitung, und das war eine Frau, Maria Mandl, hatte eine mörderische Inszenierung geplant. Alle Frauen, das war so ungefähr 17 Uhr, Tausende, mussten sich im Freien an einem Platz in Auschwitz-Birkenau versammeln. Dann wurde Mahler herangeführt von einem SS-Mann und die Lagerleiterin verlas, dass alle nun sehen sollten, hier wird Mahler ihren Tod finden, es ist sinnlos zu flüchten. Und während sie aus ihrem Dokument verlas, hat die Mahler ihren linken Arm hochgehoben, hat aus ihrem Kleid eine Rasierklinge gezogen und sich damit ins Handgelenk gestochen. Wir würden heute vielleicht erstmal denken, ja, was soll denn das? Aber die Frauen, die dort zuschauten, diese Tausende von Frauen, wussten sofort, Mahler dokumentiert, ich entscheide selber über mein Leben und auch über meinen Tod und beuge mich nicht der Willkür, die hier im Lager herrscht, was mit das Schrecklichste war in der Vernichtungsmaschinerie. Und sie ist dann, man weiß nicht wie, da gibt es keine genauen Aussagen, irgendwann am Ende des Tages wirklich im Krematorium gelandet und ermordet worden. Aber dieses Bild der kämpferischen Mahler, die dann auch den Frauen, beziehungsweise erstmal dem SS-Mann zuruft, ihr seid Mörder, und dann den Frauen zuruft, sie sollen durchhalten, das hat sich ungeheuer eingeprägt und mehr noch, es hat ganz vielen Frauen den Mut gemacht, weiter durchzuhalten.
Sie erzählen in dem Buch von dieser so mutigen und menschlichen und widerständigen Frau. Sie haben ja schon, vorhin haben Sie es gesagt, eine ganze Reihe von Biografien über andere Frauen geschrieben. Und Sie kommen in Ihrem neuen Buch immer wieder auf eine Frage. Das gehört auch zu dem, was Sie rund um die Biografie von Mahler Zimmetbaum erzählen. Die Frage, warum bis heute eigentlich vor allem von Männern erzählt wird, wenn es um Widerstand im Nationalsozialismus geht. Und warum auch das kaum bekannt ist, was in den Frauenkonzentrationslagern vor sich ging. Worauf sind Sie da gestoßen? Wie kommt das?
Es ist ja interessant, dass eine derer, die sehr persönlichen Kontakt mit Mahler hatten und dann überlebt hat, Paulette Sarcey, eine Französin, in einem langen Interview sich plötzlich fragt, ja, warum ist Mahler denn überhaupt nicht bekannt geworden außerhalb des Lagers? Und sie gibt sich selber die Antwort, sie war eine Frau. Und machen wir uns nichts vor, das ist keine Schablone. Die Geschichtswissenschaft nach 45, über 50 Jahre lang, war dem patriarchalischen Welt- und Frauen- und Männerbild verhaftet. Das heißt, auch für die Geschichtsforscher hatten Frauen sanft und demütig zu sein und Männer waren die Helden und aktiv. Und das ist eigentlich erst an der Wende zum 21. Jahrhundert durch neue Forschung aufgegriffen worden. Und die erste Konferenz zum Stichwort Holocaust und Frauen hat 1983 in New York stattgefunden. Also es war ein langer Weg. Mhm. Und auch jetzt müssen wir wirklich die Fakten auf den Tisch legen und dranbleiben und sagen, es waren die Frauen. Und auch wenn sie sozusagen im Hintergrund waren, sie haben die Munition geliefert, sie haben Informationen von der einen Gruppe zur anderen verteilt. Ohne sie hätte es keinen Widerstand gegeben. Das heißt, sie waren keine passiven Dämchen da im Hintergrund, sondern sie haben aktiv mitgemacht und es ist an der Zeit, das wirklich auch herauszuheben.
An Mahler Zimmetbaum wird erinnert mit dem Buch Die Heldin von Auschwitz, Leben und Widerstand der Mahler Zimmetbaum. Im Insel Verlag ist das Buch erschienen mit 333 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Barbara Beuys, haben Sie vielen Dank für das Buch und für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und ich möchte Sie gerne noch hinweisen auf unsere Lesart morgen am Holocaust-Gedenktag. Da geht es um Bücher über Judenhass, unter anderem in einem Gespräch mit Jan-Philipp Remzma über Theodor W. Adornos Vortrag zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Um 11 Uhr beginnt unsere Lesart am Samstag.
Straßenkritik.
Mein Name ist Wilhelm Mader. Ich bin 84 Jahre alt, lebe in Freiburg und war mal früher an der Universität. Ich bin gerade versunken, in, noch nicht zu Ende, in Toni Morrison Rezitativ. Der Rassismus, das ist der Toni Morrisons ganz große Thematik. Und weil der Toni Morrison spielen in New York, die Bücher in der Regel, ich denke vor 40, 50 Jahren, man wird hineingezogen in die Geschichte von zwei kleinen Mädchen, die von ihren Müttern in ein Heim gebracht werden und sich dort kennenlernen. Und eine ist schwarz und eine ist weiß. Was mich fasziniert dabei ist, wie die Toni Morrison in der Lage ist, aus der Perspektive dieser kleinen Mädchen die Situation in diesem Heim zu beschreiben. Eine völlig nicht lamoyante Beschreibung und es ist sprachlich in solch einer Klarheit und Einfachheit, sodass man einfach weiter hineingezogen wird. Und da freue ich mich jetzt auf das Ende.
Wilhelm Marder liest in Freiburg das Buch Rezitativ von Toni Morrison. Das ist eine literarische Wiederentdeckung. Das Buch wurde in den USA erstmals 1983 veröffentlicht und wurde nie zuvor ins Deutsche übersetzt. Das hat jetzt Tanja Handels getan. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Berliner Autorin Jana Scherer, die hat schon einige Bücher veröffentlicht, darunter den Roman Mein Vater, sein Schwein und ich oder auch den Elvis Presley Roman Mein innerer Elvis. Ihr neues Buch heißt jetzt Die Rassistin und dieses Buch wird vom Schöffling Verlag als schwarze Komödie angekündigt. Der Kritiker Jörg Margenau hat den Roman für uns gelesen. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Morgen.
Eine schwarze Komödie mit einer Rassistin, wie funktioniert die denn?
Naja, wenn man das schwarze Komödie nennt, dann wäre das eine Formulierung, die in diesem Roman auch schon wieder angeprangert werden würde als sehr verdächtig. Das ist ein Buch, in dem es ganz ja um ein Institut für Germanistik an der Universität Berlin gibt. Und da war ein Vorfall oder vielmehr ein Geschehnis. Das ist auch schon wieder wichtig, diese Wortwahl, ob man es Vorfall oder Geschehnis nennt. Alles geht hier um Sprache in diesem Buch. Und im Mittelpunkt steht auch eine Soziolinguistin, Nora Rischer heißt die. Und die liest in einer Mail, dass es eben einen Vorfall gegeben habe und muss dann erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass sie selber gemeint ist mit ihrem Seminar und dass es dort eben ein rassistisches Geschehnis gegeben haben soll. Und der Roman rekapituliert das, was da eigentlich passierte. Das ist eine ziemlich rasante Realgroteske, würde ich sagen, die die Absurdität gegenwärtiger Sprechweisen und verquere inneruniversitäre Strukturen aufs Korn nimmt und lustvoll zerpflückt. Und das gelingt Jana Scherer mit einem sehr, sehr hohen stilistischen Aufwand und enormem Tempo. Der Roman hat einen Prolog vorneweg, auch das finde ich sehr witzig, wo die Autorin erstmal erklärt, sie habe keine einzige Zeile in diesem Buch selber geschrieben. Oh. Weil sie damit nicht zurande kam, das war irgendwie zu schwierig, aber ein Freund von ihr habe das übernommen und er hat es dann da so hingeschrieben. Und dieser Freund als eigentlicher Autor, ein schwuler Autor, steht dann auch nochmal auf einem innen drin dann nachgetragenen Titelblatt. Von dem ist dann eigentlich das Buch. Und es gibt ganz viele Stimmen, die das schon von vornherein kommentieren. Eine Nachbarstochter und der Proktologe des schwulen Autors. Und alle sagen irgendwie was dazu, zu diesem Geschehnis oder Vorfall, ohne dass man eigentlich so richtig weiß, was da passierte.
Aha, also erstmal eine Menge Vorrede. Und dann, wie entfaltet der Roman denn dann die Erzählung von diesem Geschehnis oder Vorfall?
Auch das ist sehr ungewöhnlich, weil die Heldin, wenn man sie so nennen möchte, Nora Rischer, sitzt in einem gynäkologischen Stuhl in einer Kinderwunschpraxis. Sie ist selber lesbisch, lebt mit einer Frau zusammen, wünscht sich aber ein Kind und hat erwartet eine Insemination. Und in dieser doch eher prekären Lage mit entblößtem Unterleib hat sie sich zu rechtfertigen. Und wie Jana Scherer das macht, also das finde ich schon ziemlich toll, weil da ein kollektives Wir eigentlich auftritt. Das sind all die Stimmen der Anklage, vielleicht aus den Mails, der Asta gegen Rassismus meldet sich zu Wort. Und all das wird in einem Wir gesammelt, dem sie sich in dieser prekären Situation, in der sie sich befindet, stellen muss. Also das ist so eine Art Vielstimmigkeit, in der sie immer mehr ins Schwitzen gerät und all das, was möglich ist, also wenn so ein Shitstorm sich da erhebt, das wird da vorgeführt in linguistischer Perspektive. Ich fand das ungemein komisch.
Aber und da muss ich mal nachfragen, das passiert alles in ihrem Kopf, ja? Das ist alles ein innerer Monolog, in dem sich dieses Wir dann da zeigt und diese ganzen Stimmen auf sie einreden und ihre eigene Stimme dazu?
Ja, das ist so ein innerer Dialog eher oder Vielstimmigkeit. Also der lebt auch von der Ahnungslosigkeit all dieser nichts voneinander wissenden Stimmen. Und dann gibt es noch die Stimmen, die am Anfang da waren, die sich immer wieder bei der Lektüre des Buches einmischen. Die Lektorin zum Beispiel, der das alles irgendwie zu heikel ist und die es abdämpfen möchte, die hat ihre eigene Stimme. Und so kommt da ein Kollektivchor zusammen, der vorführt, was passiert, wenn solche Vorfälle oder Geschehnisse tatsächlich ins Rollen kommen und alle Leute irgendwas dazu zu sagen haben und eine Person im Mittelpunkt sitzt und sich gegen eine für sie doch eher fiktive Anklage wehren muss.
Jetzt eiern wir hier auch die ganze Zeit herum, wie offenbar in dem Roman auch Geschehnis oder Vorfall. Was ist denn jetzt eigentlich passiert oder wird das gar nicht
offengelegt? Doch, das kommt dann auch so nach und nach. kommt sie auch drauf, was gemeint ist, dass da nämlich drei Chinesen oder wie sie dann sofort sagt, internationale Studierende, auch da, also jedes Wort wird ja auf die Goldwaage gelegt, einen Vortrag gehalten haben, und das passiert wohl öfter an der Universität, dass internationale Studierende so schlecht Deutsch sprechen, dass man diesem Vortrag nicht folgen kann. Und ein Student sitzt in einem Auditorium und sagt, hey, ich habe überhaupt kein Wort verstanden und wollt ihr nicht mal einen Sprachkurs belegen? Und sie als Dozentin greift das auf und sagt, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen besser Deutsch reden würdet. Und das ist eigentlich der Vorfall. Und dann meldet sich der Asta zu Wort und sagt, ja, hey, das ist ja rassistisch. Und Asiatinnen, die da irgendwie inkriminiert werden, und dann geht es um die Notengebung. Und was folgt eigentlich daraus, wenn man Vorträge nicht versteht? Und sie verteidigt das. Also Nora Rischer ist die Stimme der pragmatischen Vernunft, die dann auch sagt, nein, nur also wenn man Französisch studiert, dann muss man doch auch ein gewisses Sprachniveau der Sprache, die man studiert, vorweisen. Und in Germanistik kann das doch eigentlich nicht anders sein, dass man Leute studieren lässt, die eigentlich dem gar nicht folgen können.
Was wird jetzt eigentlich genau komisch behandelt in dem Roman? Oder sollte ich eigentlich vielleicht besser fragen, was wird nicht komisch behandelt?
Es ist komisch aus sich selbst heraus, und erhellend und befreiend wirkt vor allem die Präzision, mit der Sprache hier untersucht wird. Und dass diese Soziolinguistin Nora Rischer im Mittelpunkt steht, die kommt auch mit ihren eigenen linguistischen Untersuchungen immer wieder zu Wort. Zum Beispiel gibt es eine wunderbare Passage über das Missverständnis in Berlin zwischen Zugezogenen und Berlinern, weil sie beschreibt, wie Alltagskommunikation eigentlich immer auf Harmonisierung ausgerichtet ist. Und das macht der Zugezogene auch. Und dann sagt er zum Beispiel, heute ist aber tolles Wetter. Dann sagt der Berliner, na, so toll ist es ja auch nicht. Und so geht das weiter. Und diese Art von Dissens, die da entsteht, das wird dann auch über mehrere Seiten ausgeführt. Also Sprechweisen in jeder Art und in jeder verqueren und absurden Art. Und davon gibt es ja heute gerade unter der Prämisse der Correctness mehr als genug. Und also wenn man sich ein bisschen von diesem Zwang, unter dem doch vieles stattfindet, befreien möchte, dann ist das ein, finde ich, sehr notwendiges und sehr lustvolles Buch.
Die Rassistin von Jana Scherer im Schöffling Verlag erschienen. 220 Seiten hat der Roman, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Margenau. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje, der ist sehr angetan vom neuen Krimi des schottischen Autors Doug Johnstone. Dass ihm das Buch so gut gefällt, das liegt unter anderem daran, dass das gar kein richtiger Krimi ist. Jedenfalls, wenn man jetzt strenge Genrevorschriften anlegt. Trotzdem steht das Buch auf unserer Krimi-Bestenliste. Das sind jetzt einige Widersprüche, aber die klärt Thomas Wörtje auf.
Neue Krimis.
Eingefroren fängt großartig an, fängt schon slapstickartig an. Wir sehen auf einem Friedhof während einer Beerdigung ein Auto jagt. Ein junger Mann flüchtet mit seinem Auto von einem Polizeiauto, kachelt in eine Beerdigungsgesellschaft rein und verschwindet im frisch ausgehobenen Grab mit seinem Auto und ist tot. Das hört sich nach einer sehr schwarzen Komödie an. Und vor allem hätte er beinahe Dorothy Scalf, also die Mutter der Scalf-Familie, erwischt. Und das ist nur ein weiterer Druckfaktor, den die drei Scalf-Frauen haben. Dorothy möchte jetzt herausfinden, wer der Todesfahrer war. Jenny Scalf wird von ihrem Ex-Mann, Oberfieser, Mörder und Vergewaltiger, gestalkt und dann bedroht. Und Hannah, die jüngste der drei Frauen, hat daran zu knapsen, dass ihr Vater ein Ungeheuer war. Und versucht herauszufinden, warum sich ein netter alter Professor anscheinend grundlos selbst umgebracht hat. Aber um eine Komödie geht's Johnston gar nicht. Er gräbt tiefer. Denn seine Heldinnen sind permanent so mit den letzten Dingen konfrontiert. Mit Tod, mit Verlust, mit Sinnfragen des Daseins, mit menschlichen Katastrophen, die so in der Conditio Humana wurzeln und nicht im Verbrechen. Insofern hat das Buch einen relativ hohen Anteil von Befindlichkeit. Es wird viel geweint, es wird viel gegrübelt, die Probleme werden immer hin und her gewendet. Das kann manchmal ein bisschen redundant sein, aber das ist nicht schlimm. Denn es geht um die drei Frauen, die sich ihrem Leben stellen, ganz bravourös, die kämpfen, sie haben Wunden und Narben, aber sie kommen durch. Ja, eingefroren ist einer dieser Romane, deren Sujets das Genre zu definieren scheint. weil eine private Detail vorkommt und weil ein Mörder vorkommt und jede Menge Tod, ist das Buch aber noch längst kein Krimi. Es ist ein Drei-Generationen-Roman mit Verbrechen. Insofern ist das Genre irgendwie nur ein Gefäß, aus dem immer mehr Texte, und es ist ja nicht der einzige Text noch dieser Machart, immer mehr ausbrechen, die eigentlich Themen von Genre bearbeiten. Und deswegen ist Eingefroren einfach ein sehr interessanter Roman.
Der Kriminalroman Eingefroren von Doug Johnston, deutsch von Jürgen Bürger, erschienen im Polar Verlag mit 393 Seiten. 26 Euro ist da der Preis. Das Buch steht neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im Januar und die vollständige Liste mit vielen neuen Krimis für die kalte Jahreszeit gerade, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Morgen ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Wir haben bei Deutschlandfunk Kultur eine neue Hörspielproduktion, die an diese Opfer erinnert. Unter anderem mit einem Text des Holocaust-Überlebenden Jorge Semprún. Monolog Dialog heißt dieses Stück des chilenischen Komponisten Juan Allende Blanc. Und jetzt ist hier im Studio unser Ressortleiter Hörspiel Markus Gammel. Der hat das Hörspiel produziert. Guten Tag, Herr Gammel. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Also Monolog, Dialog. Wer hält denn da einen Monolog und wer geht in einen Dialog?
Der Monolog kommt erstmal aus dem Buch Was für ein schöner Sonntag von Jorge Semprún. Er beschreibt da eine Szene in Buchenwald, wo Semprún selbst interniert war. Er steht in einer Baracke und schaut raus auf den Appellplatz und da sind polnische Juden angekommen. Werden da aufgestellt in Reihe und Glied. Es ist kalt, es ist, pfeift der Wind über den Ettersberg. Die stehen da und er muss an eine Viehherde denken, nur so das Klappern der Holzpantinen auf dem Pflaster. Das beschreibt Jorge Semprún. Und Juan Allende Blanc setzt als Kontrapunkt dazu einen Text von Samuel Beckett, ein Gedicht, das eigentlich nur das Unsagbare in ganz kurzen Worten versucht, sagbar zu machen. Und er setzt dazu seine eigene Stimme. Er reflektiert diesen Text. Juan Allende Blanc, das muss man dazu wissen, der ist 95. Oh. Der ist 1951 erst nach Deutschland gekommen. Er ist also kein direkter Zeitzeuge des Holocaust, aber er hat den Antisemitismus, der damals noch sehr virulent war in Deutschland, hautnah erlebt. Und deswegen jetzt, als er in Buchenwald war, nochmal den Impuls gehabt, das Erleben dieser Szene zu aktualisieren mit seiner Stimme, mit seiner Musik. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
Sie stehen da im Regen und warten und warten. Und Sie können sehen, dass in der Arbeitsstatistik ein Ofen brennt. Die Leute sind im Warmen und können sehen, dass es ein Gebäude gibt, dass ein Krematorium da ist, ein Schornstein.
Aus dem Hörspiel Monolog Dialog von Juan Allende Blanc. Und er war da selbst zu hören als Sprecher, als Komponist war er tätig, auch selbst am Klavier. Herr Gammel, welche Rolle spielt denn die Musik überhaupt jetzt bei dieser Auseinandersetzung mit dem Holocaust?
Juan Allende Blanc, der komponiert schon seit den 1980er Jahren sowas, er nennt das radiophone Klangcollagen. Da setzt er Texte, Geräusche und Musik quasi gleichberechtigt nebeneinander, so dass sie sich nicht illustrieren, sich nicht unbedingt gegenseitig verstärken, sondern eher kontrapunktisch Elemente setzen und mir einen Raum öffnen, um mich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen, meine eigenen Gedanken mir dazu zu machen. So ein individuelles Nachdenken. Und das ist für ihn, das kann ich gut nachvollziehen, ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust heute. Deshalb setzt er die Texte von Semprún und Beckett auch im französischen Original ein und paraphrasiert sie dann mit seiner eigenen Stimme. Also es ist nie eine 1:1 Übersetzung von dem, was anderswo passiert, sondern immer so ein Öffnen von einem Raum. Und ja, vielleicht hören wir noch mal, wie er das mit dem Text von Samuel Beckett macht.
Que ferais-je? Je ferai comme hier, comme aujourd'hui. Regardant par mon hublot, si je ne suis pas seul, aéré et à virer loin de toute vie dans un espace, pantin, sans voix, parmi les voix, enfermé avec moi.
Monolog, Dialog, das Hörspiel von Juan Allende Blen. Wir müssen noch klären, das wird ja nicht morgen ausgestrahlt, direkt am Holocaust-Gedenktag, aber es ist trotzdem zu hören. Ja?
Es ist schon zu hören auf unserer Webseite hörspiel-und-feature.de in der DLF-Audiothek und es lief schon letzte Nacht in der Klangkunst hier in Deutschlandfunk Kultur und es läuft am 30. Januar um 20.10 Uhr nochmal in unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk.
Also verschiedene Möglichkeiten, das zu hören. Schauen Sie dafür auf unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Markus Gammel. Und nach 11 Uhr wird es hier bei uns im Programm um den Philosophen Arthur Schopenhauer gehen und um ein Musiktheaterstück zu seinem Werk. Da habe ich noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie man diese Philosophie ins Musiktheater holen kann. Aber in 15 Minuten werden wir das wissen. Dann werden wir erfahren, wie der Regisseur Sebastian Hartmann und der Musiker P.C. nackt Schopenhauer auf die Bühne geholt haben. Und das mit großer Leichtigkeit, wie es in der Ankündigung heißt.